ARD.
3 Jahre nach der Ahrtal-Flut. Viele Menschen sind mit den Behörden unzufrieden.
Deutsche Krankenhäuser helfen Patienten aus der Ukraine. Wir gucken drauf, wie das abläuft.
Schwimmen in Flüssen und Seen. Vorsicht bei Google-Tipps.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen aus Köln. Ich bin Nina Häuser und heute zusammen mit Moritz Zacho aus Hannover für euch da.
Heute ist Mittwoch, der 10. Juli. Guten Morgen. Schön, dass ihr zuhört.
In den vergangenen Jahren, da gab es ja in Deutschland viele Hochwassersituationen. Erst vor rund einem Monat war in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs Land unter. Aber das, was vor fast genau 3 Jahren im Ahrtal in Rheinland-Pfalz passiert ist, das hat sich bei vielen Menschen eingebrannt als die Flutkatastrophe. Fast ohne Vorwarnung wurden die Menschen da im engen Ahrtal nach Starkregen von den Wassermassen überrascht. 136 Menschen kamen damals ums Leben. Tausende Häuser wurden beschädigt oder sogar komplett zerstört.
Die Anwohner der Ahr und anderer Gewässer, aber auch die vielen Helfer haben rund um diese Flut sehr viel Elend erlebt. Und die Bilder, die bleiben natürlich im Kopf. So wie bei dieser Frau aus Messerich in der Eifel, die sich damals für 24 Stunden in der obersten Etage ihres Hauses in Sicherheit gebracht hat.
Ich habe das gar nicht richtig verkraftet. Ich habe es noch im Kopf. Das ist so ein Tunnelblick, den man hat. Sobald irgendwie ein bisschen mehr Wasser kommt, dann bin ich am Räumen und lass mich auch nicht abhalten dann.
Ja, kann man verstehen. Jetzt am Wochenende ist der Jahrestag dieser Katastrophe und da hat der SWR die Menschen im Ahrtal und in der Eifel gefragt, wie es ihnen denn heute eigentlich geht und wieso ihre persönliche Lage 3 Jahre danach ist. Es ist eine repräsentative Umfrage und man kann sagen, das, was die fast 1200 befragten Menschen geantwortet haben, das ist eine echte Klatsche für die Politik und vor allem für die Landesregierung von Rheinland-Pfalz.
Ja, fast 3/4 sind nämlich unzufrieden mit dem Krisenmanagement in den Tagen nach der Flut und auch beim immer noch andauernden Wiederaufbau sieht es nur wenig besser aus. Im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler, da sagen 72%, die Landesregierung wird ihrer Verantwortung für den Wiederaufbau nicht gerecht. Alle Zahlen aus dieser Umfrage könnt ihr euch natürlich angucken. Den Link dahin, den schreiben wir euch in die Folgenbeschreibung. Wir wollen uns aber 2 Aspekte auch noch ein bisschen genauer anschauen.
Ja, genau. Die Mehrheit der Befragten meint nämlich, Rheinland-Pfalz ist nach wie vor weniger gut oder sogar schlecht auf zukünftige Katastrophen vorbereitet. Sie würden sich zum Beispiel mehr Dämme, Schutzmauern, Überschwemmungsflächen, aber auch ein besseres Frühwarnsystem wünschen. Aber wegziehen wegen des Hochwassers jetzt, das wollen trotzdem nur die wenigsten. 9 von 10 Menschen geben an, in ihrer Heimat bleiben zu wollen, trotz der traumatischen Ereignisse.
Ja, die Umfrage zeigt aber auch Ermutigendes. Die Befragten empfinden seit der Flut einen sehr starken Zusammenhalt untereinander. Das Miteinander vor Ort bewertet eine große Mehrheit als sehr gut oder gut. Und das haben auch die SWR-Reporter im Ahrtal gemerkt, als sie mit den Leuten dort gesprochen haben.
Nach der Flut war das schon so ein großes Wir-Gefühl. Mit auch den wöchentlichen Treffen hier für die Organisation des Wiederaufbaus. Also es ist schon so ein Gemeinschaftsgefühl, weil alle eigentlich die gleichen Probleme haben. Also alle warten auf die Handwerker, die nicht kommen. Man ist nicht alleine, das gibt schon Kraft auf jeden Fall.
Doch, tatsächlich gibt es auch positive Seiten der Flut.
Ja, heute steht jetzt ein Termin im Kalender, auf den wohl viele Menschen in Rheinland-Pfalz blicken werden. Mhm. Der Landtag wählt einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Sozialminister Alexander Schweizer von der SPD stellt sich in Mainz zur Wahl. Er soll der Nachfolger von Malu Dreyer werden, die ist ja zurückgetreten. Und sie hat im Ahrtal wohl ihre schwerste politische Krise erlebt. Denn so empfinden es auch viele, die Landesregierung hat die Menschen in der Flutnacht im Stich gelassen. Und bis heute hat sich die SPD-Politikerin Dreyer für die politischen Versäumnisse nicht entschuldigt.
Unsere Kurznachrichten.
Der ist gut! Der ist Zauber! Der ist der Wahnsinn! Der Zauberer mit der Zahnspange, haben wir gesagt. Und dann zaubert er!
Tja, der spanische Fußballer Lamine Yamal ist gestern Abend zum gefeierten Helden bei der Europameisterschaft geworden. Der 16-Jährige hat im Halbfinale gegen Frankreich den 1:1-Ausgleich geschossen. Den begeisterten Kollegen vom ZDF haben wir gerade bei seinem Fernschuss gehört. Damit ist Yamal der jüngste Torschütze der Geschichte bei einer EM. Und dann hat er auch noch das 2:1 mit vorbereitet. Heute Abend wissen wir dann, wer den Spaniern ins Finale folgt. Die Niederlande spielen gegen England.
Autofahrern in Düsseldorf wird die Suche nach einem Parkplatz ab heute leichter gemacht. Sie können ihren Wagen abends nach Ladenschluss gegen eine Gebühr auf einigen Supermarktparkplätzen abstellen. Feierabendparken heißt das Konzept. Parkplätze zu finden ist ja in vielen Städten in Deutschland ein echtes Problem. Habt ihr da Erfahrungen? Schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht. Unseren Kontakt findet ihr in der Folgenbeschreibung.
In Washington tagt gerade die NATO. Gestern wurde erstmal der 75. Geburtstag des Verteidigungsbündnisses gefeiert. Heute werden die Gespräche der Staats- und Regierungschefs wohl intensiver werden. Dabei gibt es zwei große Themen. Einmal, wie geht es weiter mit der Unterstützung der Ukraine? Und dann, was macht die NATO eigentlich, wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird? Der hatte nämlich Zweifel gestreut, ob er wirklich bereit wäre, Bündnispartner gegen Angriffe zu verteidigen. Wir haben das im Blick für euch. Wenn sich da was Größeres tut, dann erzählen wir mehr dazu. Wir haben hier im Podcast gestern schon darüber berichtet. Russland hat die Ukraine wieder massiv mit Raketen angegriffen. Dabei ist in der Hauptstadt Kiew das größte Kinderkrankenhaus des Landes zerstört worden. Zwei Menschen sind gestorben. Es gibt viele Verletzte und darunter auch einige Kinder.
Rund 600 kranke Kinder standen dann am Montag erstmal mehr oder weniger auf der Straße und konnten nicht mehr versorgt werden. Eine Krankenschwester beschreibt, wie sie den Raketenangriff erlebt hat.
Wir haben einen mehr oder weniger guten Keller, der fast alle Anforderungen eines Schutzraums erfüllt. Und wir haben die Kinder der Intensivstation dorthin gebracht. Zwei Operationen waren gerade im Gange und Gott sei Dank haben alle überlebt und die Operationen konnten beendet werden. Aber all das hat ein wenig gelitten. Unsere Fenster sind rausgefallen, die Geräte stehen, aber die Lampen flackern.
Ja, unvorstellbar. Wir haben uns gefragt, was passiert denn jetzt eigentlich mit den hunderten kranken Kindern, die nicht mehr in dem zerstörten Krankenhaus behandelt werden können? Hilft Deutschland?
Ja, und tatsächlich hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angeboten, dass Kinder hier in Krankenhäusern behandelt werden können. Die Charité in Berlin und die Unikliniken in Greifswald und Rostock zum Beispiel hätten Kapazitäten. Aber im Moment sieht es so aus, dass die Kinder doch alle in der Ukraine versorgt werden können.
Falls die Ukraine aber doch noch deutsche Hilfe bräuchte, wäre es nicht das erste Mal, dass Krankenhäuser bei uns ukrainische Verletzte aufnehmen. Darüber haben wir mal mit Stefanie Merzhäuser gesprochen. Sie ist Direktorin der Kinderchirurgie der Uniklinik in Rostock.
Die Kinder aus der Ukraine, die wir in der letzten Zeit behandelt haben, das waren Kinder, wo die Initiative überwiegend von den Eltern ausgegangen ist. Die Eltern haben uns kontaktiert, weil die Kinder zum Beispiel Fehlbildung hatten.
Fehlbildungen, muss man sagen, sind auch so ein spezieller Fall. Da können viele ukrainische Krankenhäuser den Kindern während des Krieges gerade einfach nicht helfen. Und deswegen kommen einige nach Deutschland.
Ja, und das allein ist ja schon eine riesige Herausforderung, vor allem für die Kinder, hierher zu kommen. Fremdes Land, fremde Sprache.
Wir versuchen natürlich, mit den Kindern zu kommunizieren. Die Sprache beherrschen bei uns wenige Leute. Wir haben einzelne Leute, die sogar ukrainisch sprechen. Viel arbeiten wir mit digitalen Übersetzungssystemen. Das klappt erstaunlich gut.
Okay, also viele ukrainische Kinder werden auf Initiative ihrer Eltern in deutschen Krankenhäusern behandelt. Aber auch erwachsene Verletzte und Kranke haben diese Hilfe bekommen. Das Bundesgesundheitsministerium hat gesagt, dass in den vergangenen beiden Jahren mehr als 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland behandelt wurden. Und wer wo behandelt wird, das wird nach dem sogenannten Kleeblattmechanismus entschieden.
Ja, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, bei mir hat es da auch geklingelt. Der Kleeblattmechanismus wurde nämlich in der Corona-Pandemie entwickelt. Das funktioniert so, dass Deutschland in 5 Regionen aufgeteilt wird. Die kann man sich dann eben wie die Blätter eines Kleeblatts vorstellen. Die Ukraine gibt an, wie viele Verletzte sie hat und was die Verletzung ist. Und dann wird entschieden, in welcher Kleeblattregion sich ein Krankenhaus befindet, das zum Beispiel Verbrennungen, Schussverletzungen oder Krebserkrankungen behandeln kann.
Ja, und das natürlich auch für das deutsche Krankenhauspersonal eine Herausforderung, wenn Menschen aus einem Kriegsland zu Ihnen kommen. Stichwort Trauma. Da hat uns Stefanie Merzhäuser von der Uniklinik Rostock mit Blick auf Familien zugesagt.
Mein Eindruck ist, dass die Traumatisierung der Eltern häufig höher war, aber vielleicht bemerkt man die Traumatisierung der Eltern auch mehr. Kleinere Kinder sind da schwer einzuschätzen.
Deutschland nimmt bei Bedarf aber nicht nur verletzte oder kranke ukrainische Soldaten oder Zivilisten auf, sondern unterstützt das Land auch mit vielen Millionen Euro, um zum Beispiel Rettungsdienste auszustatten oder Ärzte fortzubilden.
War das herrlich gestern, oder? Endlich mal so ein richtig schöner, warmer Sommertag. Hier in Köln haben wir sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Und ihr in Hannover auch, oder Moritz?
Ja, ich würde jetzt zwar nicht so von herrlich sprechen, ehrlicherweise, weil so hohe Temperaturen einfach überhaupt nichts für mich sind. Aber ja, Hannover war bei den 30 Grad auch mit dabei.
Ja, dann geht's dir wahrscheinlich wie vielen anderen. Viele Leute zieht es da natürlich ans Wasser bei so heißen Temperaturen. Wer einen hat, geht in den eigenen Pool, aber auch Seen, Freibäder und Flüsse sind ein beliebtes Ziel an heißen Sommertagen. Hauptsache Abkühlung.
Ja, aber jetzt kommen wir Spielverderber hier ums Eck und sagen, Pool, Freibad und See, das ist alles super, aber in Flüssen schwimmen, das kann lebensgefährlich sein. Und davor warnt auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft immer wieder.
Jawohl, hier bei uns in Köln, da stehen am Rhein auch überall so Warnschilder. Da steht auf Deutsch und auf Englisch, Achtung, Lebensgefahr.
Nina, das wissen ja aber wahrscheinlich auch viele bei euch. Ja. Aber ein großes Problem ist auf Google Maps, da gibt's dann immer wieder auch Rezensionen, die Badestellen in Flüssen empfehlen.
Ja, und das kann eben sehr missverständlich sein. Und auch da ist der Rhein wieder ein gutes Beispiel. Da findet man jede Menge Tipps. Da heißt es dann zum Beispiel, schönster Ort, um in Köln zu baden, grillen und chillen. Oder Leute empfehlen da, dass eine bestimmte Stelle für Kinder gut geeignet sei, weil das Wasser so schön flach ist. Und dann gibt's auch noch Tipps wie Badelatschen mitnehmen, weil es teilweise spitz und steinig ist.
Das erweckt dann natürlich den Eindruck, dass es sicher ist, da im Rhein schwimmen zu gehen. Das ist dann aber auch oft ein Irrtum. Der WDR hat bei Google mal nachgefragt und die haben gesagt, dass sie sich Einträge zu einem bestimmten Strand in Düsseldorf intern angeschaut haben und verweisen ansonsten aber schon sehr allgemein darauf, dass man bemüht sei, dass Google Maps frei von unangemessenen Inhalten bleibe. Am Ende bringt das Löschen von solchen Kommentaren und Rezensionen wahrscheinlich dann aber auch doch nur wenig. Und das sagt auch Frank Zantes von der DLRG Nordrhein.
Wenn wir es heute löschen lassen würden und morgen wird es wieder entsprechende Kommentare geben, wo Google das rausziehen kann, dann steht das wieder drin. So, das heißt, das ist immer nur eine Sache für eine kurze Zeit an der Stelle und man kann es halt nicht komplett unterbinden, leider.
Tja, leider. Viel wichtiger ist also, dass es sich rumspricht, warum das Schwimmen in Flüssen oft keine gute Idee ist. Der Grund sind Buhnen. Das sind so kleine aufgeschüttete Dämme, die die Strömung regulieren sollen. Und die gibt's im Rhein, aber zum Beispiel auch in der Elbe und in anderen Flüssen. Frank Zantes von der DLRG Nordrhein erklärt, was das für das Schwimmen bedeutet.
An der Stelle lauert die Gefahr unter Wasser. Die Sogwirkungen setzt Unterwasseroberfläche ein, gerade wenn auch Schiffe vorbeifahren. Oder wenn jetzt wie hier etwas Meerwasser im Rhein noch ist, kann es sein, dass durch sogenannte Buhnen eine Sogwirkung entsteht, wenn die Buhne in der Nähe ist und dass man dann da runtergerissen wird und sich gar nicht mehr halten kann.
Tja, auf den Internetseiten der Stadt Köln, da wird dieser Sogeffekt beschrieben als Ebbe und Flut innerhalb weniger Minuten. Und da reicht's tatsächlich schon aus, wenn man nur bis zu den Knien im Wasser steht, da werden einem die Beine so weggezogen.
Ja, kann man sich richtig vorstellen, finde ich. Und wie gesagt, das gilt eben nicht nur für den Rhein, sondern auch für andere Flüsse, besonders die, auf denen es dann auch Schifffahrt gibt. Also auch in der Elbe, im Main oder auch in der Weser, da kann das Schwimmen gefährlich sein. Selbst dann, wenn da kein generelles Badeverbot gilt. Dass es manchmal aber kein Badeverbot gibt, das hat nämlich rechtliche Gründe. Die großen Flüsse gehören in der Regel dem Bund. Der müsste also so ein Verbot verhängen und dann noch dafür sorgen, dass das eingehalten wird. Und das ist einfach nicht zu schaffen.
Erschreckend ist auf jeden Fall eine Zahl aus dem vergangenen Jahr. Da sind nämlich in Deutschland fast 400 Menschen beim Baden ertrunken und davon über 100 in Flüssen. Frank Zantes von der DLRG hat einen ganz griffigen Vergleich, was das Schwimmen im Rhein betrifft.
Wir bringen immer an der Stelle das Beispiel mit einer Autobahn. Auf einer Autobahn würde man ja auch nicht Fußball spielen gehen oder spazieren gehen.
Leuchtet ein, finde ich.
Absolut.
Weitere Tipps und Infos, wie ihr euch jetzt verhalten könnt, findet ihr auf den Seiten der DLRG. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und wer weiß, vielleicht sucht bei euch im Freundes- oder Familienkreis ja noch wer einen Podcast-Tipp. Dann natürlich empfehlt uns gerne weiter.
Jawohl, und wir hören uns dann morgen wieder. Da informieren Lars und ich euch über alles, was wichtig ist und wichtig werden kann. Ich bin Nina Häuser und sage euch und dir, Moritz, tschüss.
Ich bin Moritz Sacho. Bis dann. Tschüss, Nina.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.